Manchmal scheint die Lage der Christenheit zum Verzweifeln, religiöser Schein ohne Leben, Machtspiele statt Demut, Gemeinden, die eher angepasst als mutig sind. Genau in eine solche Situation hinein stellte Gott damals den Apostel Paulus, um zu zeigen, dass er trotz aller Dunkelheit eine klare Linie verfolgt, seine neutestamentliche Ökonomie, die Ausbreitung des auferstandenen Christus in 1. Mose beginnend und bis in die Ewigkeit reichend. Dunkler Hintergrund, Religion, Politik und eine schwache Gemeinde. Wenn Lukas in den letzten Kapiteln der Apostelgeschichte die Vorgänge in Jerusalem schildert, legt er keinen Heiligenschein über die religiöse Welt seiner Zeit. Die Hohenpriester und die Vornehmsten, die sich auf die Schrift, den Tempel und die Geschichte Israels berufen, bitten den Statthalter um einen Gefallen, nicht, um Gerechtigkeit zu üben, sondern um einen Anschlag zu decken, indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten. Dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Hier stehen Menschen vor uns, die alle heiligen Dinge besitzen, deren Handeln aber von Hass, List und Mord bestimmt ist. So wird sichtbar, wie eine Religion, die einst von Gott gestiftet wurde, sich von ihm entfernen kann, wenn sie das lebendige Reden Gottes und den gegenwärtigen Christus verliert. Die äußeren Formen bleiben, die Worte der Schrift sind auf den Lippen, doch der Geist, der sie antreibt, ist nicht mehr der Geist Gottes, sondern ein anderer Geist. Das Judentum wurde gemäß dem Wort Gottes gebildet. Daher entsprach die jüdische Religion den Schriften. Die jüdischen Religionisten hatten die heilige Bibel, das heilige Land, die heilige Stadt, den heiligen Tempel, das heilige Priestertum und alle anderen heiligen Dinge. Dennoch war das, was diese religiösen Menschen taten, wie in der Apostelgeschichte aufgezeichnet, ganz und gar nicht aus Gott, sondern aus Satan. Neben dieser religiösen Finsternis zeigt Lukas auch die moralische Verrottung der politischen Machthaber. Felix und Festus hören Paulus, sind beeindruckt, aber ihre Entscheidungen werden von Karriere, Angst und Geldliebe gesteuert. Es entsteht das Bild einer Kultur, deren tragende Säulen, Religion und Politik, beide innerlich hohl geworden sind. Auch die Gemeinde in Jerusalem erscheint nicht als klarer Gegenpol. Viele tausend Gläubige sind zum Glauben gekommen, und doch halten sie fest am Gesetz, versuchen Christus in eine alte Form zu pressen und finden keinen klaren Schnitt mit der Vergangenheit. Der Herr Jesus hatte davon in Gleichnisform gesprochen und das Gericht über die unfruchtbare religiöse Führung angekündigt, wenig später sollte die Zerstörung Jerusalems dieses Wort mit historischer Wucht bestätigen. Das alles ist mehr als eine düstere Geschichtsstunde. Es ist ein Spiegel für jede Zeit, auch für unsere. Wo Frömmigkeit äußerlich bleibt, wo Systeme und Traditionen wichtiger werden als die lebendige Gemeinschaft mit Christus, dort wächst, oft ganz unbemerkt, derselbe giftige Keim. Gerade diese ernste Diagnose enthält aber auch eine leise, starke Ermutigung, Gott verschließt nicht die Augen vor der Vermischung, er deckt sie auf, um uns von der Illusion äußerer Sicherheit zu lösen und neu zu sich selbst zu ziehen. Inmitten der Finsternis bereitet er einen Weg, auf dem nicht Heiligkeit als Fassade, sondern Christus als Leben und Wirklichkeit Gestalt gewinnt. Indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringt. Wer den dunklen Hintergrund von Apostelgeschichte 25 wahrnimmt, muss nicht in Bitterkeit oder Zynismus enden. Der Blick auf religiöse Heuchelei, politische Korruption und eine schwache Gemeinde soll nicht entmutigen, sondern klären. Gott zeigt, wie wenig tragfähig alles ist, was nicht aus dem lebendigen Christus heraus geschieht. Diese Klarheit ist ein Geschenk, sie löst von blinder Systemloyalität, sie schärft das Verlangen nach Echtheit, sie macht innerlich nüchtern und zugleich hungrig nach dem, was wirklich von Gott ist. Gerade weil Gott diese Schattenseiten nicht beschönigt, dürfen wir erwarten, dass er auch heute mitten in gebrochenen Strukturen Menschen sammelt, die ihn selbst suchen. In einer Zeit, in der vieles religiös klingt und doch leer geworden ist, bleibt die Einladung des Herrn bestehen, sich nicht an Formen festzuhalten, sondern an ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der allein einer vermischten Welt Substanz und Hoffnung geben kann. Paulus, Lasten, die Quelle des Giftes und der Weg nach Römer. Vor diesem Hintergrund steht Paulus als ein einzelner Mann, der von mehreren Seiten bedrängt wird. Er kennt die Gemeinden der Heidenwelt, er trägt sie im Gebet und in seinen Reisen, doch er erkennt auch, dass ihre Probleme nicht nur lokale Störungen sind. Die Quelle selbst ist angegriffen. In Jerusalem, dem Ausgangspunkt des Evangeliums, hat sich eine Mischung aus Gesetzlichkeit und Christusbekenntnis festgesetzt, deren Giftstrom bis nach Galatien und darüber hinaus reicht. Darum heißt es von ihm, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen, und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Römer sehen. Seine Entschlossenheit ist kein bloßer Missionsplan, sondern Ausdruck eines inneren Lastes, die Wurzel, aus der das Evangelium ausgegangen ist, soll wieder klar auf Christus ausgerichtet werden, damit der Strom zu den Nationen nicht dauerhaft getrübt bleibt. Obwohl er stark damit beschäftigt war, Gottes neutestamentliche Ökonomie in der Heidenwelt auszuführen, erkannte er, dass die Quelle in Jerusalem verunreinigt worden war und dass der Strom des Giftes sich in die Heidenwelt ausbreitete. Wie die Briefe des Paulus zeigen, musste er sich überall mit den Judäisierern auseinandersetzen. Gleichzeitig lässt Lukas nicht unerwähnt, dass der Heilige Geist Paulus vor den Ketten und Leiden warnt, die ihn in Jerusalem erwarten, und dass dennoch ein Weg beschritten wird, der menschlich gesehen in eine Sackgasse führt. Gefangennahme, Verhöre, Intrigen, das höfliche, aber kalkulierende Interesse von Statthaltern und Königen, alles scheint darauf hinauszulaufen, Paulus aus dem Verkehr zu ziehen. In dieser Lage, in der die religiöse Welt ihm feindlich, die Politik opportunistisch und selbst die Gemeinde in Jerusalem unsicher gegenüber seiner Botschaft ist, steht in der Nacht der Herr selbst an seiner Seite und spricht, sei guten Mutes. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so musst du auch in Römer Zeugnis ablegen. Kein Gerichtssaal, kein Komplott und kein Missverständnis kann diesen Satz auslöschen. Gott nimmt nicht jede Verwicklung weg, er begradigt nicht jede Entscheidung seiner Diener im Nachhinein, aber er bleibt souverän inmitten ihrer Begrenztheit. So wird Paulus durch Ketten nach Römer geführt, nicht als scheiternder Missionar, sondern als Träger einer Offenbarung, die in seinen Briefen aus der Gefangenschaft zu bleibender Nahrung für die Gemeinde wird. Was wie eine ausweglose Lage aussieht, wird unter der Hand Gottes zum Korridor, durch den das Evangelium in das Herz des Imperiums und in die Schrift selbst eingeschrieben wird. In dieser Spannung leuchtet etwas auf, das weit über die Person des Paulus hinausweist. Gottes Weg mit seinen Dienern ist nicht geradlinig, aber er ist durchzogen von einer stillen, unbeirrbaren Treue. Die Geschichte des Apostels zeigt, dass der Herr weder von der Korruption der Umgebung noch von den Begrenzungen seiner Werkzeuge überrascht ist. Er rechnet mit menschlicher Schwachheit, mit Missverständnissen und mit Umwegen, und er verliert dennoch sein Ziel nicht aus dem Blick. Für die ersten Christen war es tröstlich zu wissen, dass der Christus, der Paulus in der Nacht in Jerusalem stärkte, derselbe Herr ist, der auch in Römer über der Geschichte steht. Für Menschen, die heute zwischen religiöser Verwirrung, kirchlicher Müdigkeit und gesellschaftlichem Druck ihren Platz suchen, liegt darin ein stiller Zuspruch, die Wege mögen unklar sein. Das Zeugnis mag angefochten werden, doch der Herr bleibt gegenwärtig. Er ist imstande, aus Situationen, die wie Blockaden aussehen, Wege der Ausbreitung zu machen, nicht, weil die Diener perfekt wären, sondern weil er selbst die Geschichte trägt. Als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen, und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Römer sehen. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so musst du auch in Römer Zeugnis ablegen. Die Geschichte von Paulus, Weg nach Jerusalem und Römer lässt sich nicht auf einfache Formen bringen. Sie konfrontiert mit der Möglichkeit, zugleich vom Geist gewarnt und doch von einer inneren Last getrieben zu sein, die nicht ohne Spannungen bleibt. Darin liegt eine entlastende, aber auch eine vertiefende Botschaft, Gott verlangt nicht makellose Navigationskunst, bevor er uns gebrauchen kann. Er ist größer als unsere unvollkommenen Entscheidungen, und gerade in gebundenen Situationen, in denen äußere Freiheit fehlt, öffnet er oft den Raum für ein tieferes Zeugnis. Der Christus, der dem Apostel in der Nacht zusprach, ist derselbe, der auch heute in unsere Enge hineinredet. Sein Wort hebt nicht jede Schwierigkeit auf, aber es schenkt einen inneren Mut, der sich nicht mehr an den Umständen, sondern an seiner Zusage festmacht. So kann selbst eine Gefangenschaft, welcher Art auch immer, zu einem Ort werden, an dem sein Evangelium Klarheit, Tiefe und Richtung gewinnt. gottesneutestamentliche Ökonomie, die Ausbreitung des auferstandenen Christus. Vor der düsteren Kulisse einer religiös-politischen Welt im Verfall gewinnt die Vision, die Paulus trägt, ihre eigentliche Schärfe. Gottes Antwort auf Heuchelei, Machtmissbrauch und innere Schwäche ist nicht eine religiöse Reformbewegung und auch nicht eine moralische Kampagne, sondern seine eigene neutestamentliche Ökonomie. Er breitet den dreieinen Gott in der Person des allumfassenden, auferstandenen Christus aus. Dieser Christus ist durch Menschwerdung, menschliches Leben, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt hindurchgegangen, um nun als Geist in den Menschen Wohnung zu nehmen und ihn von innen her zu erneuern. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Darin liegt eine radikale Verschiebung. Gottes Rettung besteht nicht zuerst darin, äußere Verhältnisse umzubauen, sondern darin, dass er sich selbst in Menschen hineingibt, sie zu Söhnen macht, die dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden, und sie als Glieder des Leibes Christi miteinander verbindet. Was ist Gottes neutestamentliche Ökonomie? Gottes neutestamentliche Ökonomie besteht darin, den verarbeiteten dreieinen Gott in der Person des allumfassenden, auferstandenen Christus zu verbreiten. Nur die Verbreitung dieses auferstandenen Christus ist die Antwort auf die beklagenswerte Situation auf der Erde. Die Briefe, die Paulus aus der Gefangenschaft schreibt, tragen deutlich die Spuren dieser Sicht. Im Kolosserbrief zeichnet er Christus als den, in dem alles geschaffen ist und alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen ist. Im Epheserbrief entfaltet er die Gemeinde als den Leib Christi und als Wohnung Gottes im Geist. Während die äußeren Strukturen der damaligen Welt ihrem Zerfall entgegengehen, zeigt Gott eine andere Architektur. Er führt in Christus zur Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammen, in dem Christus, sowohl was in den Himmeln als auch was auf der Erde ist. Selbst die Sendschreiben der Offenbarung, in denen der Herr die Verirrungen der Gemeinden schonungslos benennt, enden nicht in Resignation, sondern halten immer einen Überwindenden vor Augen, der an Christus festhält und an seiner Gemeinschaft teilhat. So wird deutlich, was Gottes Werk inmitten des Verfalls ist. Er ruft keinen glanzvollen religiösen Block ins Leben, sondern formt inmitten vieler Erscheinungsformen des Christentums einen Leib, ein Haus, eine Braut, in der sein auferstandener Sohn Gestalt gewinnt. Darum ist die Ausbreitung des auferstandenen Christus keine Randnotiz, sondern der eigentliche rote Faden der Geschichte. Sie beginnt bei Einzelnen, die durch den Geist lebendig gemacht werden, sie setzt sich fort in Gemeinden, in denen Christus mehr ist als ein Bekenntnis, nämlich Leben, Nahrung und Mitte, und sie zielt auf die Vollendung im neuen Jerusalem, wo Gott bei ihnen wohnen wird. In einer Zeit, in der auch das heutige Christentum von Zerstreuung, Überlagerung und Müdigkeit geprägt ist, bleibt diese Linie unverändert. Die Hoffnung für die Kirche liegt nicht in ihrer kulturellen Relevanz oder organisatorischen Schlagkraft, sondern darin, dass Christus selbst Raum gewinnt, in Herzen, in Beziehungen, im gemeinsamen Leben. Wo er ausgebreitet wird, wo sein Wort als Geist und Leben aufgenommen wird, beginnt eine stille, aber reale Gegenbewegung gegen alle Finsternis. So entsteht auch heute mitten in einer zerrissenen Welt ein Zeugnis, das nicht aus sich selbst leuchtet, sondern aus der Gegenwart des Auferstandenen, der sich durch sein Volk ausbreitet. Diese Sicht kann befreien und zugleich neu ausrichten. Sie befreit, weil sie die Last von den Schultern nimmt, aus eigener Kraft eine bessere Kirche oder eine gerechtere Welt hervorbringen zu müssen. Und sie richtet aus, weil sie den Blick künftig weniger auf das richtet, was Menschen organisieren, und stärker auf das, was Christus selbst in seinem Leib wirkt. Wo das Herz von dieser Ökonomie Gottes ergriffen wird, verliert die Finsternis nicht sofort ihre Macht, aber sie verliert das letzte Wort. Der auferstandene Christus bleibt die stille, aber mächtige Antwort Gottes auf jede Form von Niedergang. Ihn mehr zu erkennen, ihn zu genießen und ihn gemeinsam sichtbar werden zu lassen, darin liegt die eigentliche Hoffnung für die Gemeinde, damals wie heute. Relevante Schriftstellen: Johannes Kapitel 6 Vers 63, Römer Kapitel 8 Vers 29, Epheser Kapitel 1 Verse 9 bis 10, Epheser Kapitel 3 Verse 8 bis 11, Hebräer Kapitel 8 Verse 6 bis 13, Offenbarung Kapitel 2 Verse 1 bis 7. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du siehst, wie viel Dunkelheit, Vermischung und Schwachheit es auch heute in Religion, Gesellschaft und unter deinen Kindern gibt, und doch bist du derselbe auferstandene Herr, der damals Paulus ermutigt und deine neutestamentliche Ökonomie vorangetragen hat. Danke, dass dein Plan nicht an menschlichem Versagen scheitert, sondern dass du dich selbst als der verarbeitete dreieine Gott in uns hineinschenkst, damit wir als dein Leib dich in dieser Zeit ausdrücken. Stärke in unseren Herzen die gleiche klare Sicht, die du Paulus gegeben hast, bewahre uns vor religiösem Schein und zieh uns tiefer in die lebendige Gemeinschaft mit dir hinein, damit dein Leben in uns leuchtet, wo immer es dunkel ist. Lass die Wirklichkeit deiner Auferstehung in unseren Gemeinden erfahrbar werden und richte unseren Blick auf die ewige Hoffnung der neuen Jerusalem, in der du alles in allem sein wirst. In dieser Hoffnung vertrauen wir dir unsere Zeit, unsere Gemeinden und unser persönliches Leben an. Amen.